Ja, guten Morgen. Wir haben am Dienstag das letzte Kapitel über die Schaltkreiskomplexität abgeschlossen. Es ist noch die Frage gestellt worden, ob es irgendwie für diese Klasse AC irgendeinen Namen gibt. Also ich habe da so spontan jetzt nichts gefunden. Ich weiß nicht, ob einer von euch was gesehen hat. Von daher scheint vielleicht kein Name dahinter zu stehen. Zu der Einordnung von dieser Klasse AC1 in diese Liste zwischen Logspace und also NLogspace und NC2 haben wir jetzt eine Übungsaufgabe gestellt. Da könnt ihr euch irgendwie überlegen, wie man das folgern kann. Ich hoffe, ihr bekommt das hin. Ihr habt ja die nächste Woche Zeit. Ist auch nicht so sehr schwer, wenn man sich das ein bisschen überlegt. Gut, dann haben wir schon so ein bisschen in das neue Kapitel reingeschnuppert, zu den Optimierungsproblemen. Ich werde nochmal kurz die Definition wiederholen, worum es da geht. Also wir haben Optimierungsprobleme gegeben als ein Tupel, bestehend aus einer Menge von Inputs, einer Menge von oder einer Funktion, die Inputs-Lösung zuordnet, einer Bewertungsfunktion für die Lösung und also I sind die Inputs. S ist eine Funktion, die jedem Input x aus der Menge y eine Menge von Lösung s von x zuordnet. Und w ist dann die Bewertungsfunktion, die ordnet einen Input zusammen mit irgendeiner Lösung y, die natürlich aus dieser Lösungsmenge kommen soll, einen Wert, also zum Beispiel, wir können uns hier auf die natürlichen Zahlen beschränken zu. Und opt ist dann entweder Max oder Min, je nachdem, ob wir minimieren oder maximieren wollen. Ich werde da gleich auch mal direkt ein Beispiel zu angeben. Und wir haben gesagt, dass ein Optimierungsproblem ein NPO-Problem ist, also ein NP-Optimierungsproblem. Und dazu muss Folgendes erfüllt sein. Wir wollen also einmal, dass die Länge von irgendeiner Lösung polynomial beschränkt ist an der Länge des Inputs. Das heißt, Lösungen, also wenn man das nochmal so mit der Definition von NP vergleicht, also man möchte sozusagen eine optimale Lösung raten können oder Lösungen raten können, die polynomial in der Länge beschränkt sind, dann muss natürlich, oder dann wollen wir halt überprüfen können in polynomialer Zeit, ob irgendein Y wirklich eine Lösung ist für ein Problem. Das heißt, wir wollen diese Menge in polynomialer Zeit entscheiden können, deterministisch. Und die Bewertungsfunktion w soll auch polynomial berechenbar sein. Also in polynomialer Zeit berechenbar sein. Und was wir uns jetzt überlegen können, wenn wir jetzt also irgendwie so ein Optimierungsproblem Q gegeben haben, dann kann man, also bei Q geht es jetzt darum, zum Beispiel beim Traveling Salesman Problem eine optimale Tour zu finden. Wir können diesem Optimierungsproblem noch zwei andere Probleme zuordnen. Nämlich einmal ein Berechnungsproblem. Und bei dem Berechnungsproblem geht es dann darum, nicht diese optimale Tour dann zum Beispiel zu finden, sondern einfach die Länge dieser optimalen Tour zu finden. Das heißt, wir wollen für irgendeinen Input x den Wert einer optimalen Lösung, also diesen Wert Also ob steht jetzt hier wieder für Max oder Min jeweils, je nachdem, worum es geht bei dem Problem. Wir wollen also den besten Wert W xy für unser Problem, also für die optimale Lösung berechnen. Das wäre also die eine Möglichkeit, was man noch machen möchte. Und die zweite Möglichkeit ist, dass man, oder zweitens kann man noch das Entscheidungsproblem betrachten. Das werden wir immer Q in Klammern D für Decision-Problem beschreiben oder notieren. Und dieses Entscheidungsproblem ist einfach, besteht darin, wir haben gegeben einen Input x und irgendeine Zahl k in n. Und wir wollen jetzt einfach entscheiden können, ob dieses Problem eine optimale oder ob es eine Lösung hat, die kleiner oder größer, je nachdem, ob es ein Minimierungs- oder Maximierungsproblem ist. Ob es so eine Lösung hat. Deren Wert wxy entweder kleiner gleich oder größer gleich k ist. Wenn wir uns nochmal dieses Traveling Salesman Problem also betrachten, das Optimierungsproblem besteht darin, die optimale Tour zu finden. Bei dem Berechnungsproblem würde es jetzt darum gehen, die Länge einer optimalen Tour zu berechnen. Und bei dem Entscheidungsproblem würde es jetzt gegeben, irgendeinen k zusätzlich zu dem Graphen als Input, würde es darum gehen zu fragen, ob es eine Tour gibt, die kürzer ist als diese Zahl k, die wir vorgeben. So, das sind also die drei Probleme, die jeweils so zusammenhängen. Und dazu können wir jetzt mal folgendes Lemma formulieren. Also die Frage ist natürlich, ist eins dieser Probleme irgendwie einfacher oder schwieriger zu berechnen als das andere? Und wir können jetzt nach diesem Lemma für alle NPO-Probleme folgende Behauptung aufstellen. Also erstens können wir sagen, das Entscheidungsproblem, das zu einem NPO-Problem Q gehört, ist NP. NP. Also das folgt eigentlich direkt aus der Definition. Also wir haben da oben ja gesehen, die Lösung soll polynomiale Länge haben und so weiter. Das heißt, was man machen kann, um dieses Entscheidungsproblem zu lösen, ist einfach eine Lösung zu raten, dann in polynomialer Zeit zu überprüfen, ist es überhaupt eine Lösung, dann noch in polynomialer Zeit zu berechnen, den Wert dieser Lösung und dann einfach zu vergleichen, ob der Wert größer oder kleiner ist als dieses vorgegebene k. Also wie gesagt, das ist folgt direkt aus der Definition. Dann zweitens können wir sagen, wenn das Optimierungsproblem Q in polynomialer Zeit lösbar ist, dass dann auch das zugehörige, ja, dann ist auch das zugehörige Berechnungsproblem. In polynomialer Zeit lösbar. Ja gut, das ist auch klar. Das Berechnungsproblem würde, oder die zusätzliche Schwierigkeit würde hier nur darin bestehen, zunächst von Q sozusagen die Lösung anzufordern und dann nochmal die Berechnungs-, die Bewertungsfunktion auszuwerten für diese Lösung und dann entsprechend den Wert einfach auszugeben. Der dritte Teil sagt dann, dass zu dem Optimierungsproblem Q gehörende Berechnungsproblem ist in polynomialer Zeit lösbar. Genau dann, wenn das entsprechende Entscheidungsproblem auch in P ist, das heißt auch in polynomialer Zeit lösbar ist. Das ist im Prinzip das, was wir schon mal in den Übungen hatten zu dem Traveling Salesman Problem. Also was man im Prinzip macht, die eine Richtung ist sowieso klar. Also wenn das Berechnungsproblem in Polynomialzeit lösbar ist, kann ich den Wert ausrechnen und mit K vergleichen. Und in der anderen Richtung kann ich dann diese Technik mit der binären Suche einfach angehen. Ich glaube, das war sogar auf dem ersten Aufgabenblatt, dass man einfach sich so von oben und unten an dieses K rantastet, um dann im Endeffekt das Berechnungsproblem, also für verschiedene Ks, an den Wert der optimalen Lösung rantastet.
Kann man denn voraussetzen, dass bei jedem Problem die Größe beschränkt ist und das nicht beliebig groß werden kann?
Das müsste im Prinzip auch durch die Definition gegeben sein. Also Lösungen können nur eine bestimmte Länge haben und dann der letzte Teil, wenn das zugehörige Entscheidungsproblem QD NP vollständig ist, dann gibt es keinen polynomialen Algorithmus für das Optimierungsproblem Q. Es sei denn, dass NP gleich P ist. Das werden wir gleich auch nochmal an einem Beispiel sehen. Also was man hier sagen kann, oder das folgt eigentlich im Prinzip auch ein bisschen aus dem Vorigen, das ist relativ klar. Also wenn QD schon sehr schwierig ist, dann kann ich auch Q nicht berechnen. Wenn ich Q einfach berechnen könnte, wenn ich Q in polynomialer Zeit berechnen könnte, könnte ich nach dem Teil auch QD in P berechnen. Und wenn ich ein NP-vollständiges Problem in P berechnen kann, dann muss NP gleich P sein. So, vielleicht als kleine Bemerkung. Es ist halt möglich, in vielen Fällen kann man einen polynomialen Algorithmus für ein Berechnungsproblem, also wenn man für das Berechnungsproblem einen polynomialen Algorithmus hat, dazu verwenden, um einen polynomialen Algorithmus für das Optimierungsproblem zu konstruieren. Das haben wir an dem Beispiel von dem Traveling Salesman Problem auch schon in der Übung gesehen. Ein zweites Beispiel, um jetzt mal was Neues hier kennenzulernen, wäre das Problem Max Klieg. Also bei Max Klieg geht es darum, halt die größte Klieg in einem Graphen zu finden. Das heißt, wir haben gegeben irgendeinen Graph G mit Knoten, Menge V und Kanten E. Und das Problem ist halt, eine Klick maximaler Größe zu finden. Okay, wie sieht das zugehörige Berechnungsproblem aus? Bei dem Berechnungsproblem geht es halt einfach darum, die Größe dieser Klick zu wissen. Das heißt, es geht darum, Omega von G, das heißt, das ist die Klickenzahl von dem Graphen. Wir nehmen jetzt also an, dass wir dieses Berechnungsproblem in polynomialer Zeit lösen können. Das heißt, wir haben einen Algorithmus, der uns zu dem Graphen G Omega von G ausgibt. Und jetzt ist die Frage, wie können wir damit einen Algorithmus für das Optimierungsproblem? Bei dem Optimierungsproblem geht es darum, dann wirklich auch diese Klick dann zu finden. Der Algorithmus funktioniert eigentlich auch so ähnlich wie der für das TFT-Problem aus der Übung. Der Algorithmus kriegt auch einfach den Graphen wieder als Input und berechnet als erstes Omega von G. Das heißt, er ruft einfach diesen anderen Algorithmus für das Berechnungsproblem auf. Wir initialisieren eine Menge C, die soll am Ende alle Punkte oder alle Knoten in dem Graphen enthalten, die in dieser maximalen Klick vorkommen. Da tun wir erstmal alle Knoten aus dem Graphen rein. Ja, und jetzt überprüfen wir einfach für jeden Knoten des Graphen, ob er in der maximalen Klick drin liegt oder nicht. Das heißt, wir iterieren jetzt über alle Knoten, wählen jetzt erstmal irgendein V aus und berechnen jetzt die Klickenzahl von dem Graphen, den wir erhalten, wenn wir die Knotenmenge auf die Knoten, die noch in C drin sind, ohne den Knoten V. Also wir nehmen testweise den Knoten V aus dieser Menge C raus, schränken den Graphen auf diese Knoten ein und berechnen davon die Klickenzahl. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder die Klickenzahl von diesem kleineren Graphen entspricht der Klickenzahl von dem ganzen Graphen G. Dann wissen wir, wenn wir V rausnehmen können und die maximale Klick immer noch gleich groß bleibt, dann kann V nicht zu dieser Klick gehört haben. Das heißt, wir streichen V einfach aus dieser Menge C raus. So, ansonsten lassen wir V drin, ansonsten gehört halt V zu dieser maximalen Klick. Und ja, die Schleife ist hier zu Ende, wir gehen also zum nächsten Knoten über. Und am Ende geben wir einfach das aus, was von C übrig geblieben ist. Und dann wissen wir, dass dieses C dann eine maximale Klick in dem Graphen bildet. So, und ich meine, man sieht jetzt hier, diese Berechnung funktioniert jeweils in polynomialer Zeit, das haben wir angenommen. Und das sind einfach V-Iterationen. Das heißt, wir haben im Endeffekt dann auch hier eine polynomiale Laufzeit von diesem Optimierungsalgorithmus. Okay, das war jetzt so ein bisschen zum Einstieg, um erstmal diese verschiedenen Problemarten kennenzulernen. So, und wir haben jetzt gesehen, dass in dem Fall, wo manche von diesen Problemen in polynomialer Zeit lösbar sind, sind dann halt auch die entsprechenden anderen Probleme effizient lösbar. Wir werden uns hier aber dann hauptsächlich jetzt mit den Problemen beschäftigen, die leider nicht in polynomialer Zeit lösbar sind, es sei denn, P wäre gleich NP. Das heißt, wir beschäftigen uns jetzt damit, wie kann man solche Optimierungsprobleme möglichst gut approximieren. Das heißt, wenn ich sie schon nicht exakt lösen kann im vertretbaren Zeitaufwand, dann möchte ich wenigstens eine Lösung finden, die vielleicht nicht perfekt ist, aber irgendwie nah an dem Optimum liegt, aber das mit sehr viel weniger Zeitaufwand. Das heißt, wir werden uns jetzt Approximationsalgorithmen und Approximationsschemata anschauen. Also wie gesagt, das Ziel ist, effiziente oder polynomielle Algorithmen zu finden, die Lösung von solchen Optimierungsproblemen berechnen, die in einem gewissen Sinne nah dran sind, also nah an der optimalen eines solchen potenziell schwierigen NPO-Problems liegen. So, dazu vielleicht erstmal ein kleines einführendes Beispiel. Das wäre Min-Vertex-Cover. Ja, wobei geht es bei dem Problem? Also ein Vertex-Cover ist sogenannte Sternüberdeckung von einem Graphen. Das heißt, wir wollen eine Menge von Knoten haben, sodass jede Kante mindestens einen Knoten, also jeder Endpunkt einer Kante, mindestens ein Endpunkt jeder Kante in dieser Menge liegt. Und das wollen wir minimal wählen. Also die Aufgabe findet zu einem Graphen G ein Vertex-Cover mit VC hier abgekürzt, minimaler Größe. Und nochmal die formale Definition, also ein Vertex-Cover ist eine Teilmenge U von den Knoten, so dass U von jeder Kante mindestens einen ihrer Endpunkte enthält. Ja, das heißt, wenn wir jetzt hier irgendwie so einen Graphen haben, dann sieht man jetzt hier zum Beispiel, solche isolierten Knoten brauche ich eigentlich gar nicht zu betrachten, da sind keine Kanten dran. Das ist jetzt hier natürlich einfach, ich brauche einfach nur diesen Knoten zu wählen. Und schon habe ich von diesen beiden Kanten jeweils einen Endpunkt. Wenn der Graph jetzt irgendwie komplizierter wird, wenn man jetzt zum Beispiel hier noch eine Kante hätte, dann müsste ich auch mindestens einen von diesen beiden dazu tun. Und ja, man kann sich jetzt überlegen, dass das nicht einfach zu finden ist. Wenn der Graph kompliziert wird, ja, wie viele Möglichkeiten habe ich? Ich habe so viele Möglichkeiten, wie es Timing der Knotenmenge gibt. Und ich muss mich also entscheiden, welche ich davon nehme, welches ja dann optimal ist für meinen Graphen.
Was heißt denn in der Definition das mindestens? Also eine Kante hat nur einen Endpunkt.
Eine Kante hat zwei Endpunkte. Es können beide in dem Vertex-Cover drin sein, aber es muss mindestens einer drin sein. Okay, aber überlegen wir uns, wie man das, wie man eine Lösung hierzu vielleicht approximieren könnte. Das heißt, wir nehmen uns jetzt einen Algorithmus, der irgendwie ganz einfache Regeln hat, welche Knoten er in so einen Vertex-Cover reinnimmt. Dafür aber, ja, also wir werden sehen, dass der Algorithmus unter Umständen ein paar Knoten zu viel in dieses Vertex-Cover mit reintut, die man vielleicht nicht bräuchte. Also Input ist wieder ein Graph. Und wir fangen an, also U soll die Menge sein, wo wir die Knoten sammeln, die in dem Vertex-Cover drin sind. Da fangen wir mit der leeren Menge an. Und ja, in F merken wir uns, welche Kanten wir schon betrachtet haben. Da tun wir also am Anfang erstmal alle Kanten rein. Und jetzt durchlaufen wir hier eine Schleife, solange bis wir jede Kante von dem Graphen einmal betrachtet haben. So, was machen wir in der Schleife? Wir wählen einfach irgendeine Kante, die noch übrig ist, aus F aus. Das ist jetzt hier irgendwie, ja, das ist eine deterministische Auswahl. Also diese Menge F ist irgendwie repräsentiert, wir nehmen meinetwegen immer die erste Kante, die jetzt noch in F drin ist, die in unserer Liste steht oder was auch immer. Das hat jetzt hier also nichts mit irgendwelchen nicht deterministischen Auswahlen zu tun. Ja, wir nehmen diese Kante dann aus der Menge F raus. Und jetzt schauen wir, ob diese Endpunkte von der Kante in dem Vertex, also in diesem U drin sind oder nicht. Das heißt, wir schauen, wenn U in der erste Endpunkt nicht in U ist und der zweite Endpunkt auch nicht in U ist, dann heißt das, dass diese Kante von dem Vertex-Cover noch nicht abgedeckt ist, weil beide Endpunkte noch nicht in dem Vertex-Cover drin sind. So, im optimalen Fall müsste man jetzt vielleicht nur einen der beiden Punkte dazu tun. Was wir aber machen, wir tun einfach beide mit da rein. Also wir nehmen zu U sowohl den Knoten klein U als auch den Knoten V dazu. Und das ist halt die Stelle, wo das unter Umständen nicht optimal ist, ne? Also es ist nur gefordert, mindestens einen von diesen beiden dazu in dem Vertex-Cover zu haben. Und wir tun jetzt einfach beide rein. So, das machen wir, solange wir noch Kanten übrig haben. Und am Ende geben wir dann die gefundene Menge U aus. So, was man jetzt hieran erstmal leicht sieht, ist, dass zunächst mal der Algorithmus auf jeden Fall eine polynomiale Laufzeit. Denn wir iterieren ja in der Schleife über alle Kanten aus dem Graphen. Und das sind ja höchstens sowas wie n Quadrat viele, wenn n die Anzahl der Knoten ist. Und die einzelnen Operationen, die wir da in der Schleife auswählen, die sind auch trivial. Also wir müssen immer nur nachschauen, sind die Knoten schon in der Menge drin oder nicht. Und was noch viel wichtiger ist, und der Algorithmus berechnet in der Tat ein Vertex-Cover. Also das kann man sehen, wir nehmen für jede Kante, die noch nicht abgedeckt worden ist, beide Knoten hinzu. Also ist das, was wir am Ende als U ausgeben, auf jeden Fall ein Vertex-Cover. So, die Frage ist jetzt, ist das ein gutes oder ist das ein schlechtes Vertex-Cover, was wir am Ende erhalten? Und die Behauptung, die wir jetzt zeigen wollen, ist, dass die Größe von dem Vertex-Cover, was wir jetzt gefunden haben, höchstens zweimal so groß ist wie die optimale Lösung, also ein optimales Vertex-Cover für den Graphen G. So, und das ist natürlich im Allgemeinen der schwierige Teil, den man jetzt zeigen muss. Der Algorithmus ist immer sehr einfach, man muss jetzt halt zeigen, dass das in der Tat durch diesen Faktor 2 hier beschränkt ist. In diesem Fall ist es noch relativ einfach zu zeigen. Was wir uns überlegen müssen, ist, dass diese Menge U, die wir jetzt in dem Algorithmus gefunden haben, dass die U halbe disjunkte Kanten überdeckt. Also wir nennen Kanten jetzt disjunkt, wenn sie keine gemeinsamen Endpunkte haben. So, warum überdeckt dieses Vertex-Cover, das der Algorithmus uns berechnet hat, diese Anzahl von disjunkten Kanten? Nun ist es ganz einfach, wenn eine Kante mit einer anderen einen gemeinsamen Punkt hat und die andere schon überdeckt ist, dann wäre entweder U schon in U drin oder der andere Endknoten V schon in U drin. Das heißt, wir würden keine neuen Knoten dazu tun, sondern wir tun diese beiden Knoten U und V nur zu unserem Vertex-Cover hinzu, wenn diese Kante noch überhaupt nicht überdeckt ist. So, das heißt, wir haben jetzt irgendwie jeweils solche disjunkten Kanten, die hier irgendwie in dem Graphen drin sind. Diese Knoten haben wir jetzt halt in U drin. Das heißt, unser Vertex-Cover U überdeckt so viele disjunkte Kanten. So, und jetzt ist ganz klar, solche disjunkten Kanten müssen natürlich auch von einem optimalen Vertex-Cover überdeckt werden. Also jedes Vertex-Cover muss diese Kanten überdecken. So, den einzigen Fehler sozusagen, oder das Einzige, was wir jetzt nicht optimal gemacht haben, was ich schon gesagt habe, ist, dass wir immer beide dazu tun. Ein optimales Vertex-Cover muss natürlich vielleicht von manchen dieser Kanten jeweils nur einen Endknoten überdecken. Das heißt, ein optimales Vertex-Cover muss aber dann trotzdem schon mindestens nur halbe Knoten enthalten. So, und das ist genau hier der Punkt, warum wir hier diesen Faktor von 2 reinbekommen. Also so ein Graph, wo wir wirklich nur disjunkte Kanten haben, ist natürlich der schlechteste Fall für unseren Algorithmus. Er würde für jede Kante beide Knoten reintun, hätte am Ende alle Knoten in dem Vertex-Cover. Ein optimales müsste sich hier jeweils nur einen aussuchen und hätte dann genau die Hälfte der Knoten. In anderen Fällen schneidet der Algorithmus dann halt nicht ganz so schlecht ab, wenn wir einen Graphen haben, der irgendwie ein bisschen stärker verbunden ist und so weiter. Weil man da halt nicht mehr so optimal wirklich nur noch einen Knoten von jeder Kante braucht, sondern da braucht man wirklich schon auch in einem optimalen Fall ein paar mehr Knoten, um das zu überdecken. Okay, also das zur Analyse hier. So, jetzt haben wir schon gesehen, worauf es ankommt, ist halt so eine Konstante hier. Also wir können jetzt sagen, wir haben eine Lösung, die höchstens doppelt so schlecht ist oder um einen Faktor 2 so schlecht ist wie die optimale Lösung. Das wollen wir jetzt mal ein bisschen genauer fassen. Also wir betrachten irgendein Optimierungsproblem. Und jetzt definieren wir uns die Qualität einer Lösung. Die Qualität bezeichnen wir mit R. So, und das definieren wir uns jetzt wie folgt. Das ist entweder der Wert der optimalen Lösung für x geteilt durch den Wert der Lösung y für x. In dem Fall, dass u ein Maximierungsproblem ist. Ja, und wir nehmen im Prinzip einfach den Kehrwert von dem Bruch. Das heißt, den Wert der Lösung y für x geteilt durch den optimalen, durch den Wert der optimalen Lösung für x. Falls q ein Minimierungsproblem ist. So, und dadurch erreichen wir hier, also hier ist der Zähler kleiner, hier ist der, hier ist der Nenner kleiner als das, hier ist der Zähler größer. Das heißt, wir erhalten immer einen Wert für r, der größer ist als 1. Egal, ob wir jetzt ein Minimierungs- oder Maximierungsproblem betrachten. So, und wir nennen dann einen Algorithmus einen Epsilon-Approximationsalgorithmus für dieses Optimierungsproblem Q. Wenn dieser Algorithmus zu jedem Input x eine Lösung findet, die Lösung nennen wir einfach ax, also eine solche Lösung AX findet, deren Qualität R von X und AX kleiner gleich 1 plus Epsilon ist. So, ich meine, kleiner als 1 geht sowieso nicht, also es gibt keinen Algorithmus, der eine bessere als die optimale Lösung findet. Und dieses Epsilon gibt dann sozusagen hier die Abweichung an von der optimalen Lösung. So, wenn wir uns die Definition anschauen und hier nochmal diesen Algorithmus betrachten, dann sehen wir hier, dieser Faktor 2 ist also 1 plus 1. Das heißt, wir haben hier einen 1-Approximationsalgorithmus. Für Min-Vertex-Klasse. Also diese Definition ist teilweise ein bisschen... Also die ist unterschiedlich in der Literatur. Ich glaube, manchmal wird einfach der Wert für R als dieses Epsilon genommen. Aber wir nehmen das halt immer so, dass diese Qualität dann 1 plus Epsilon, durch 1 plus Epsilon gegeben ist.
Ziemlich gutes Epsilon hat, aber dieses nicht erreichen kann, wenn das Problem zu klein ist. Zählt das dann? Wenn man keine kleinen Algorithmen hat, dann.
Was Hast du da gerade ein Beispiel für? Oder? Also, ich frage mich gerade, ob das wirklich auftreten kann oder ob das jetzt...
Ja, wenn man auf 1,1 kommt oder beliebig nah oder sowas, aber dieses 1,1 würde dann heißen, dass man bei einem minimalen Beispiel eine halbe Kante zu viel hat oder sowas.
Aber dann kann man
ja... Achso, ja, ich meine dann... Ja.
Bei kleinen kann man doch eigentlich ausprobieren, oder?
Also wir werden sowas Ähnliches, glaube ich, gleich sehen, was du meinst. Also ich meine, wenn du zeigen kannst, dass es ein Epsilon-Approximationsalgorithmus für so 0,1 ist oder so, und du wüsstest dann, dass der Algorithmus auf einem kleinen Beispiel dann eine halbe Kante zu viel bräuchte, dann weißt du, dass er dir das Optimale berechnet. Weil er kann dir keine Lösung geben, die irgendwie eine halbe Kante zu viel hat. Also das werden wir gleich noch sehen, so ein Argument. Gut, okay, also wir haben jetzt hier die Qualität definiert und gesagt, was wir unter einem Epsilon-Approximationsalgorithmus verstehen wollen. Dann können wir damit natürlich wieder schöne neue Komplexitätsklassen definieren. Also wir haben wieder gegeben irgendein NPO-Problem Q. So, und wir sagen, dass dieses Problem Q in der Klasse APX ist. Falls für irgendein Epsilon, also Epsilon klein und unendlich, also für irgendein, für eine Zahl, für eine vernünftige Zahl Epsilon, ein polynomialer Epsilon-Approximationsalgorithmus existiert, und was natürlich jetzt eine stärkere Einschränkung ist, wir sagen, dass das NPO-Problem Q in dieser Komplexitätsklasse P-Test ist. Das steht für Polynomial Time Approximation Scheme. Falls wir für jedes Epsilon Epsilon größer 0 müssen wir hier fordern. Ein solcher polynomialer Epsilon-Approximationsalgorithmus existiert. Ja, der natürlich Q berechnen soll. Ja, und dann nehmen wir einfach analog zu NPO P als PO die Klasse der sowieso schon in polynomialer Zeit lösbaren, also hier optimal lösbaren sogar NPO Probleme. So, und was wir dann bekommen, ist dann einfach die folgende sind dann die folgenden Klassen. Das heißt, wir haben hier die in Polynomialzeit optimalen lösbaren Probleme. Hier die, für die wir für ein beliebiges Epsilon, also sozusagen beliebig nah an eine optimale Lösung rankommen können. Hier die Klasse APX mit dem Problem, wo wir nur wissen, dass es irgendein Epsilon gibt, für die wir das vernünftig annähern können. Und hier dann die Klasse NPO, ja, aller NPO-Optimierungsprobleme. So, die Frage ist natürlich wieder, sind diese Inklusionen jetzt strikt, sind sie nicht strikt? Und für ein paar Sachen kann man das zeigen. Aber wir werden jetzt im Folgenden dann annehmen, dass P ungleich NP ist. Und so ist eh klar, dass die Klassen hier zusammenfallen. Und unter dieser Annahme kann man halt einmal zeigen, dass Min-Vertex-Cover, was wir gerade gesehen haben, da haben wir gesehen, es gibt für Epsilon gleich 1 diesen Approximationsalgorithmus. Das heißt, das Problem ist auf jeden Fall schon mal ein APX. Und man kann zeigen, dass es nicht in PO ist. Also wir wissen schon mal, dass das dann wirklich eine echte Obermenge von PO ist. Und was wir jetzt gleich sehen werden, ist, dass das Traveling Salesman Problem nicht in APX liegt. Und das werden wir jetzt mit so einem ähnlichen Argument sehen, wie gerade schon mal angesprochen wurde. Also was wir machen werden, ist, wir nehmen einfach an, dass wir das Traveling Salesman Problem gut approximieren könnten und werden das dann benutzen, um ein anderes NP-vollständiges Problem lösen zu können in polynomialer Zeit. Und das kann natürlich nicht sein, unter der Annahme, dass halt P nicht gleich NP ist. Wenn also das Traveling Salesman Problem in APX wäre, dann könnte man daraus folgern, dass P gleich NP ist. Ja, zum Beweis. Wir nehmen jetzt einfach an, dass wir einen polynomialen Epsilon-Approximationsalgorithmus für das TSP haben. So, diese Konstante Epsilon ist eigentlich egal, die wird jetzt gleich in der Konstruktion auftauchen. Und wir werden dann aus diesem Algorithmus einen polynomialen Algorithmus für das Problem Hamilton-Kreis. Das heißt, das Finden eines Hamilton-Kreises in einem ungerichteten Graphen konstruieren. Und dieses Problem Hamilton-Kreis ist NP-vollständig. Ja, wie machen wir das? Also wir wenden jetzt einen kleinen Trick an. Wir bekommen ja für das, also wir würden für Hamilton-Kreis für das Problem einen Graphen bekommen. Wir nehmen einfach an, dass wir als V oder als Knoten die Zahlen von 1 bis n haben. So, und was machen wir jetzt? Wir brauchen jetzt eine Instanz, wir müssen hieraus eine Instanz von TSP konstruieren. Das heißt, wir müssen eine Distanzmatrix konstruieren. Machen wir jetzt wie folgt, also wir haben Einträge DIJ und die setzen wir einfach auf 1 falls es eine Kante gibt von I nach J in dem Graphen D. So, und falls es keine Kante gibt, setzen wir den Wert jetzt nicht, also setzen wir den Wert groß Und zwar so groß, hier kommt jetzt dieses Epsilon ins Spiel. Wir setzen den Wert auf Epsilon mal n plus 2. Warum wir das machen, werden wir jetzt gleich sehen. Also das machen wir, falls i, j keine Kante in dem Graphen, also falls keine Kante zwischen i und j gibt. So, und was machen wir dann? Um jetzt das Problem Hamilton-Falls zu lösen, behaupte ich, müssen wir einfach nur diesen Epsilon-Approximationsalgorithmus auf diese Distanzmatrix anwenden. So, und wir können jetzt Folgendes überlegen. Wenn also es in diesem Graphen G einen Hamilton-Kreis gibt, dann findet dieser Approximationsalgorithmus in dieser TSP-Instanz eine optimale Tour. Und zwar eine Tour, die genau die Länge n hat. Ja, warum ist das so? Ja, wir wissen, dass eine nicht optimale Tour haben eine Länge, die man wie folgt abschätzen kann. Ja, was passiert? Also klar ist dieser Wert größer als 1. Also eine nicht optimale Tour muss mindestens einmal über eine Kante laufen, die dieses Gewicht hier hat. Das heißt, bei n Kanten, also eine optimale Tour hat Länge n. Wir gehen aber jetzt einmal nicht über so eine Kante, wir müssen also 1 abziehen. Dafür gehen wir aber über so eine Kante mit dem Gewicht Epsilon mal n plus 2. So, und wenn ich das jetzt hier zusammenfasse, behalte ich hier noch plus 1 übrig. Und das hier ist sowas wie 1 plus Epsilon mal n. Das heißt, das ist also echt größer als 1 plus Epsilon mal n. So, das sieht jetzt schon mal so ein bisschen nach so einer Güte von irgendeiner Lösung aus. Oder der Qualität. Also schauen wir uns an, was unser Approximationsalgorithmus liefert. Wenn wir jetzt also eine nicht optimale Tour als Lösung bekommen, so eine nicht optimale Tour y, dann wäre die Qualität r y größer als 1 plus Epsilon mal n. Das ist nämlich der Wert unserer Lösung, der nicht optimalen Lösung, geteilt durch das Optimum. Das Optimum ist n, haben wir gesehen. So, das kürzt sich ja alles raus, das ist einfach 1 plus Epsilon. Hier haben wir jetzt aber dieses größer stehen. Das heißt, unsere Qualität ist echt schlechter als 1 plus Epsilon, falls wir diese Tour zurückliefern würden. Wir haben aber angenommen, dass wir einen Epsilon-Approximationsalgorithmus haben, der höchstens so schlecht ist, oder eine höchstens so schlechte Lösung wie 1 plus Epsilon liefert. Und die Lösung von so einer nicht optimalen Tour hier wäre also noch echt schlechter als das, was unser Algorithmus liefern kann. Also können wir daraus folgern, dass G genau dann einen Hamilton-Kreis hat, wenn unser Approximationsalgorithmus für diese TSP-Instanz eine Tour der Länge n findet. Das heißt, für geschickte Wahl von diesen Werten kann man das hier halt, erreichen. Dass man sozusagen den Abstand zwischen einer optimalen und der besten nicht optimalen Kur so groß gestaltet, dass wir unseren Epsilon-Approximationsalgorithmus sozusagen zwingen, die optimale Lösung zu finden. Okay, das heißt also, vermutlich werden wir keinen Approximationsalgorithmus für dieses allgemeine TSP-Problem finden. Allerdings kann man zeigen, dass sich viele Spezialfälle doch approximieren lassen. Und zwar ist das zum Beispiel einmal das TSP, wo man nur Distanzen, also zwei Werte für Distanzen hat, zum Beispiel 1 und 2. Hierbei ist natürlich klar, wenn ich eine nicht optimale Tour, oder jede Tour hat höchstens doppelt so, ist höchstens doppelt so lang. Und auch diese Variante Delta TSP, bei dem die Distanzmatrix oder die einzelnen Distanzen die Dreiecksungleichung erfüllen. Das kann ich halt auch vernünftig approximieren. Okay, das heißt, wir haben jetzt schon mal gesehen, Probleme, die in APX sind und manche Probleme, die noch nicht mal in APX, sondern wirklich in NPO sind. Es sei denn, es passiert irgendwas Komisches. Ja, was wir jetzt nächstes Mal sehen wollen, ist so ein polynomielles Approximationsschema, also ein Problem, das sich in diese Klasse P-Test einordnet, die halt noch besser ist als APX. Und das ist das Problem, das wahrscheinlich auch schon ihr aus dem Grundstudium kennt, nämlich das Rucksackproblem. Wobei es halt darum geht, wir haben unsere Inputs sind einfach Objekte, die ein Gewicht zugeordnet haben. Und die jeder einen bestimmten Wert hat, also jedes Objekt hat einen bestimmten Wert. Und es geht jetzt darum, wir haben noch zusätzlich eine Gewichtsschranke gegeben. Ja, bei der wir annehmen können, dass sie größer ist als jedes Einzelgewicht von den Objekten, sonst würde das irgendwie keinen Sinn machen. So, die Frage ist jetzt, welche Objekte sollten wir in den Rucksack tun, um ihn einerseits noch tragen zu können und andererseits möglichst, die wertvollsten oder die Menge der wertvollsten Objekte eingepackt zu haben. Ja, was sind Lösungen von diesem Problem? Lösungen sind einfach Timing. Ja, wir können es einfach als Timing von diesen Indizes. Also eine Teilmenge dieser Objekte ist eine Lösung. So, und also ein groß W von S bezeichnen wir einfach als, oder das soll einfach die Summe sein der Gewichte aller Objekte, die ich halt in dieser Menge S gesammelt habe. So, und wir fordern natürlich, dass das hier einer als unsere Gewichtsschranke W. Das wären also mögliche Lösungen von dem Problem. Und jetzt brauchen wir eine Bewertungsfunktion. Der Wert von einer Lösung ist einfach die Summe der Einzelwerte von den Objekten, die ich einpacke. Ja, und die Frage ist jetzt, wie kann ich das approximieren oder kann ich das sowieso irgendwie effizient machen? Und der folgende Satz wird jetzt zeigen, dass dieses Problem in dieser Klasse Phi-Test wirklich drin ist. Nur als Bemerkung, das Entscheidungsproblem dazu, na, ist sogar irgendwie vollständig. Ich denke, dass ihr das schon mal irgendwo gesehen habt. Okay, also schauen wir uns jetzt an, wie ein Approximierungsalgorithmus da funktionieren würde. Also für irgendeinen Input, den wir bekommen, also der Input besteht einfach aus einer Liste dieser Gewichte von den N-Objekten, der Gewichtsschranke und dann eine Liste von den Werten der jeweiligen Objekte. So, jetzt definieren wir uns erstmal eine Schranke für die Werte überhaupt, die wir haben können. Also groß V soll einfach mal das Maximum sein oder der maximale Wert irgendeines Objektes sein. Das wird uns gleich für den Algorithmus so eine Oberschranke für die Schleifen geben. So, und jetzt betrachten wir Folgendes, also für alle i kleiner gleich n und alle V kleiner als n mal groß V. Also n mal groß V ist einfach das maximale Gewicht, was ich überhaupt mit diesen n-Objekten vielleicht realisieren kann, falls sie alle den gleichen Wert haben. Ist das also der maximale Wert, den ich überhaupt erreichen kann? Und dazu definieren wir uns den folgenden Wert W i V. Und dieses W i V soll jetzt sein, das minimale Gewicht das ich erhalte, wenn ich alles ausprobe, also wenn ich für alle Timing S der ersten i-Objekte. Das heißt, ich beschränke hier sozusagen das Problem, dass ich nicht mehr aus allen Objekten was aussuche, sondern nur aus den ersten i-Objekten erstmal versuche, das Optimum zu finden. Und zwar versuche ich durch Kombination von geeigneten Objekten genau auf den Wert V zu kommen. So, jetzt kann man sich überlegen, wie man diese WIVs berechnen kann. Also W00 soll einfach 0 sein. Ich kann hier keine Objekte auswählen, muss keinen Wert realisieren. Das heißt, das ist 0. Wenn ich nichts einpacke, habe ich auch kein Gewicht. Und die Werte setze ich auf unendlich, die machen auch keinen Sinn, denn ich schaffe es nicht, ohne irgendein Objekt auszuwählen, überhaupt irgendeinen Wert zu realisieren. Das heißt, wenn das V größer 0 ist, setze ich den Wert einfach auf unendlich. So, und jetzt ist interessant, wie kann ich jetzt die anderen WIVs berechnen. Nun, das macht man einfach so, wir wollen das Gewicht berechnen, wenn ich jetzt nicht nur aus den ersten i, sondern aus den ersten i plus 1 Objekten auswählen kann und irgendeinen bestimmten Wert v realisieren möchte. So, dafür habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder schaffe ich es schon, diesen Wert aus den ersten i-Objekten zu realisieren. Also ich realisiere v mit den ersten i-Objekten. So, das liefert mir ein Gewicht von dieser Konfiguration. Und ich habe die Möglichkeit, zu betrachten, was passiert, wenn ich das i plus erste Objekt mit dazu nehme. So, was muss ich dafür machen? Ich muss versuchen, mit den ersten i-Objekten einen Wert zu realisieren, der jetzt genau v minus dem Wert des i plus ersten entspricht. Und dazu muss ich das Gewicht von dem i plus ersten Objekt hinzuaddieren. Also dieses Gewicht erhalte ich, wenn ich das i plus erste Objekt dazu nehme. Und den Restwert aus den ersten i Objekten realisiere. Okay, also ich möchte wissen, welches Gewicht brauche ich, um aus den ersten i plus 1 Objekten den Wert v zu realisieren. So, entweder brauche ich das i plus erste gar nicht, dann wäre das dieses hier, oder ich nehme das i plus erste dazu, habe ein Gewicht von dem i plus ersten und muss hier versuchen, den Restwert, also dieses v minus den Wert von dem i plus ersten, aus den restlichen Objekten, die übrig bleiben, zu realisieren. Das ist so ein Ansatz wie dynamische Programmierung, wo man sich halt so nach und nach diese Mengen berechnet, Werte berechnet. Natürlich, wie man hier sieht, dann auf die Werte, die man vorher berechnet hat, schon irgendwie zurückgreifen kann. So, jetzt ist die Frage, kann man das so schon effizient irgendwie machen? Ja, die Antwort ist vermutlich nein, sonst bräuchten wir keinen Approximationsalgorithmus, sondern könnten es direkt halt genau ausrechnen. Also zunächst mal noch als Anmerkung. Wenn wir irgendeinen Wert WIV' für alle V', die kleiner sind als V, berechnet sind, dann kann man den Wert Wn groß V, Moment, Wn, für dieses V natürlich Wnv, mit O von N arithmetischen Operationen berechnen. Also das ist sowas wie Addition, Subtraktion brauchen wir da oben und Vergleich. Also das ist zunächst mal kein Problem, das zu berechnen. Das Problem, was jetzt allerdings sich stellt, ist, dass die optimale Lösung zu diesem Input i, also zu dieser ganzen Liste von Gewichten und Werten, ist der größte Wert, nv ist ja der Maximalwert, den ich überhaupt realisieren könnte mit dem Input, für den dieses Gewicht, wenn ich aus allen Objekten auswählen kann und genau diesen Wert v realisieren möchte, das muss ja noch kleiner gleich dieser Gewichtsschranke w sein. Das heißt, diese Überlegung führt uns dahin, dass man dieses Optimum und damit auch die optimale Lösung S, die zu dem Input gehört, ja, ich muss jetzt hier im Prinzip nur entsprechend viele Operationen durchführen. Das heißt, für das n habe ich hier jetzt dieses n mal v, muss ich noch mit berücksichtigen. Weil ich hier höchstens n mal v Schritte machen muss und für jeden Schritt brauche ich n, o von n Operationen. Das heißt, ich habe das hier. Das sieht erstmal noch gar nicht so schlecht aus. Aber das Problem, ja.
Das i da unten, das hier, ist das eine fest, das flache?
Das i ist der Input, der da oben ist.
Das kleine i.
Ja, gut, das ist ein bisschen unglücklich, vielleicht weil wir vorher mal i als die Menge der Inputs. Also hier soll jetzt i nicht die Menge der Inputs, sondern wirklich der feste Input sein, den wir gerade haben.
Also das kleine i.
Achso, Moment,
wenn i. W von i. Für alle vorbestimmt ist. Aber für welches i? Für 1 oder für alle? Für 0?
Das muss im n wahrscheinlich sein. Also die. Moment.
Oder unten i?
Also was berechne ich? Ich fange mit, ich habe W00 gegeben, dann versuche ich W1 und so weiter zu berechnen. Also ich meine, man bekommt im Prinzip so eine Matrix von diesen Werten und versucht immer, wenn ich die eine Zeile habe, mit der, wo das i konstant bleibt, kann ich dann nach der kann ich die i plus erste Reihe berechnen, indem ich nur auf Werte aus der i minus ersten zurückgreife. Das heißt, wenn also Moment, wenn hier wenn ich wnv Strich ja genau, also das sagt, wie ich die in der nächsten Zeile einen Wert berechnen kann. Ja gut, man kann ja auch ein i immer. Wenn ich in der i-ten Zeile alle kleineren Werte für v berechnet habe, kann ich dann den nächstgrößeren bestimmen.
Okay. Das ist dann o von n.
Ja.
Wäre das auch o von i?
Ist egal. Ja, das ist. Ja. Okay, also wie gesagt, das sieht hier jetzt noch gar nicht so schlimm aus. Das Problem ist aber, dass dieses große V, das ist ja der maximale Wert, den irgendein Objekt haben kann, dass das natürlich, oder der Wert von dem V natürlich exponentiell in der Länge des Inputs sein kann. Denn ich kann natürlich den Wert von V mit logarithmisch vielen Bits darstellen, das heißt, die Länge ist irgendwie logarithmisch, aber der Wert an sich, der jetzt hier auftaucht, hat jetzt nichts mehr mit der Länge zu tun, sondern wirklich mit dem Wert, und der kann dann natürlich exponentiell sein. So, das heißt, hier ist eigentlich jetzt der Knackpunkt in dem Algorithmus. Bisher ging alles noch irgendwie schön, aber hier sieht man jetzt, dass es auf jeden Fall so noch nicht in polynomialer Zeit geht. So, okay, was machen wir jetzt? Also, die Idee ist einfach folgende. Also wir haben gesagt, wir wollen das nur noch approximieren, das heißt, wir wollen jetzt nicht mehr unbedingt eine exakte Lösung haben, sondern wir wollen einfach schnell die Lösung berechnen können. Und die Idee, was man machen kann, ist, um eine Ungenauigkeit sozusagen jetzt in Kauf zu nehmen, setzen wir einfach irgendeine Anzahl von Bits, von den niederwertigsten Bits, also das soll hier ein B sein, in der Binärdarstellung der Gewichte VI auf 0. Das heißt, wir betrachten jetzt, oder wir rechnen im Prinzip nur noch mit Teilen von den Zahlen. Das heißt, was wir hier machen, wir nehmen also sozusagen, oder wir müssen hier abwägen, ob wir jetzt schneller sein wollen oder ob wir genauer sein wollen. Und das ist das, was wir letztlich über diesen Parameter Epsilon steuern. Also dieses B ist dann im Endeffekt von dem Parameter Epsilon, den wir halt als Approximationsgenauigkeit erhalten wollen, abhängig. Das heißt, was wir machen, wir transformieren jetzt einen Input in irgendeinen Input I'. Die Gewichte bleiben gleich, die Gewichtsschranke auch, und hier nehmen wir jetzt die entsprechenden veränderten Werte der einzelnen Pakete und die letzten Bits auf 0 setzen, kann man halt so beschreiben. Also was wir machen im Prinzip, der Wert von VI wird geteilt durch 2 hoch B, das ist im Prinzip ein Rechtsshift um B-Bit. Dann schneiden wir die Nachkommastellen ab und multiplizieren das Ganze dann wieder mit 2 hoch B, also schieben das Ganze wieder um B-Stellen nach links. So, das heißt, alles, was dann hier nach rechts geschiftet wurde, wurde abgeschnitten. Und das sind jetzt unsere neuen Werte VI'. So, jetzt können wir uns wieder überlegen, die optimale Lösung. Für dieses, also die optimale Lösung S' für dieses modifizierte Problem I' kann man jetzt berechnen mit n² mal v durch 2 hoch b Operation. Weil wir jetzt jeweils die letzten Bits nicht mehr betrachten müssen. So, und jetzt müssen wir ja noch abschätzen, das wird jetzt in diesem Fall ein kleines bisschen mehr Rechnerei als vorhin bei dem Vertex-Cover-Problem. Wir müssen jetzt natürlich abschätzen, wie gut jetzt unsere Lösung noch ist, die wir erhalten. So, das wird jetzt einfach so ein bisschen nur im Rechner rein. So, also wir betrachten jetzt, wenn wir eine optimale Lösung für das ursprüngliche Problem I schon hätten, dann würde dafür gelten, oder dann betrachten wir jetzt einfach den Wert dieser Lösung. Das ist einfach die Summe von allen Paketen, die wir jetzt hier in S ausgewählt haben. So, und gucken jetzt mal, wie das in Verbindung steht zu einer optimalen Lösung S' für I'. So, zunächst mal können wir sagen, wenn wir jetzt hier einfach die Pakete aus S' auswählen, aber ihre Originalgewichte addieren, wissen wir, dass die Summe davon kleiner oder gleich ist zu dieser Summe. Das wissen wir einfach, da S die optimale Lösung ist. Heißt es, dass jede andere Lösung S' höchstens so gut sein kann. Vielleicht schlechter. So, jetzt wissen wir allerdings auch, dass wenn ich jetzt jeden Wert VI durch den Wert VI' ersetze, wird der Wert auch geringer, weil ja VI größer oder gleich VI' sind. Bei VI' habe ich ja hinten ein paar Bits abgeschnitten. So, jetzt gehe ich hier wieder zurück. So, das wäre ja die optimale Lösung oder der Wert der optimalen Lösung S' in diesem modifizierten Problem I'. Wenn ich jetzt hier zu einer anderen Lösung gehe, nämlich jetzt wieder zurück zu der Lösung S gehe, aber immer noch diese VI' addiere, weiß ich, dass das auch wieder höchstens so groß sein kann. Einfach aus dem Grund, dass S' die optimale Lösung für mein Problem I' ist. Ne? Das heißt, das ist der Wert der optimalen Lösung für I'. Wenn ich jetzt dieses nicht mehr die Objekte in S', sondern wieder die Objekte in S nehme, bekomme ich hier einen kleineren Wert. So, und jetzt kann ich hier wieder sagen, jetzt kann ich wieder die VI' abschätzen, beziehungsweise abschätzen, was ich durch die Ungenauigkeit hier verloren habe. Das mache ich jetzt relativ grob. Also es kann sein, wenn ich in jedem dieser VIs die letzten Bits alle auf 1 waren, die ich abgeschnitten habe, und ich hier wirklich alle Pakete drin habe in dieser Lösung, dann ist das maximal der Fehler, den ich gemacht habe. Ne? Also hier ziehe ich ganz schön viel ab. Wahrscheinlich ist dieser Wert hier nicht so schlecht wie das da hinten. Also wird das auf jeden Fall hier kleiner. Also das gilt. VI ist größer gleich VI'. Und VI' ist auf jeden Fall noch größer als VI minus. Ja, 2 hoch b. Okay, wenn ich das jetzt hier zusammenfasse, hat dann die optimale Lösung für i ist die kleiner gleich als das, was ich erhalte, wenn ich diese nicht, also die optimale Lösung für das veränderte Problem nehme. Und ich habe mich halt maximal um das hier vertan dabei. So, und was ich jetzt mache, ist, ich betrachte jetzt einfach dieses S' als approximierte Lösung oder als Approximationslösung für mein originales Problem I. Ich kann dabei ohne Einschränkungen ausgehen davon, dass der Wert, selbst wenn ich hier, das Problem ist, in S' habe ich ja vielleicht irgendwie ein paar Pakete jetzt nicht drin oder irgendwie ganz komisch andere Pakete reingepackt, so dass ich vielleicht hier noch nicht mal den maximalen Wert erreiche, den ein Paket in dem Originalproblem hat. Falls das aber der Fall ist, dann verwende ich einfach als Lösung im Weiteren die Lösung, wo ich genau das Paket mit dem maximalen Gewicht reintue. Weil dieses Groß-V ist ja das Maximum, was überhaupt ein Paket an Wert haben kann in dem Originalproblem. So, und jetzt muss ich im Prinzip nur noch die Qualität dieser Lösung angeben. Das folgt aber direkt aus den Gleichungen oben. Das heißt, die Frage ist jetzt, wie gut ist die Lösung S' für mein Optimierungsproblem I? Das ist ja der Wert der optimalen Lösung für I geteilt durch den Wert dieser Lösung S'. So, im optimalen Fall haben wir diese Summe und für S' haben wir jetzt einfach die Summe, wo wir hier den Index, also den Index i über die Pakete in den Strich laufen lassen. So, wir haben jetzt einmal gesehen, da oben, wie man das abschätzen kann. Das heißt, dass hier oben können wir abschätzen durch diesen Term, wo wir hier diesen Fehler von n mal 2 hoch b drin haben. So, und jetzt, ja, jetzt sieht man im Prinzip schon, man kann hier ein bisschen auskürzen. Dann haben wir hier die 1 schon mal stehen und hier hinten bleibt jetzt einfach noch übrig n mal 2 hoch b durch diese Summe über S'. Achso, ja, und das hier. Kann ich nach dadurch abschätzen. Denn ich habe gerade da oben, was hier in der Klammer steht, ich kann davon ausgehen, dass dieses Vs', also genau das, was hier steht, größer ist als V. Das heißt, wenn ich jetzt hier einen größeren Nenner durch einen kleineren ersetze, wird der Bruch größer. Das heißt, das kann ich so abschätzen. So, und das ist jetzt natürlich hier das Epsilon, ne? So, sind jetzt nur noch 2 Zeilen, die mache ich noch eben schnell fertig. So, was wir also kriegen, ist dann folgendes Approximationsschema. Das heißt, wir haben irgendein Epsilon, also wir müssen ja für jedes Epsilon so einen Approximationsalgorithmus finden. Das heißt, gegeben ist das Epsilon. So, und dann setze ich natürlich mein B so, also ich setze für B jetzt hier einen entsprechenden Wert ein, dass dieser Bruch zu Epsilon wird. Das ist eigentlich alles. Das heißt, B ist dann einfach der Logarithmus von Epsilon mal V durch N. Wenn ich das hier oben einsetze, sieht man direkt, V und N kürzen sich entsprechend raus, es bleibt Epsilon stehen. So, wie viele Schritte braucht dann der Algorithmus für dieses gewählte B? Wir haben gesagt, der macht n Quadrat mal V durch Epsilon, durch, Entschuldigung, 2 hoch B Operation. Wenn wir jetzt hier auch wieder für B diesen Wert einsetzen, Dann sehen wir auch genau, dass sich das V hier wieder rauskürzt. Wir kriegen nur noch ein N dazu. Das heißt, wir haben O von N hoch 3 durch Epsilon. Arithmetische Operation, die wir brauchen. Und so viele braucht dieser Approximationsalgorithmus, um so eine approximierte Lösung S' zu berechnen. Und diese Lösung hat dann eine Qualität von 1 plus Epsilon. So, eine ganz kleine Anmerkung, die ich jetzt noch machen möchte, ist folgendes. Also wir haben jetzt gesehen, für jedes Epsilon kriegen wir jetzt so einen polynomiellen Approximationsalgorithmus. Und was man jetzt noch sieht, ist, dass hier noch dieses Epsilon auftaucht. So, und mit der Bemerkung möchte ich jetzt schließen. Also dieses Approximationsschema, was wir jetzt haben, liefert uns jetzt also so eine Menge von Algorithmen A Epsilon. Und diese Algorithmen sind nicht nur polynomial in N, sondern sie sind auch noch polynomial in 1 durch Epsilon. Also das ist wichtig. Also ihr habt schon recht, dass das Epsilon da auftaucht, ist nicht so verwunderlich. Was halt gut ist, ist, dass der Term 1 durch Epsilon oder dass das Epsilon halt als 1 durch Epsilon auftaucht. So, und wenn das der Fall ist, dann nennt man dieses Approximationsschema ein voll polynomiales Approximationsschema. Also in Abkürzung FP-Test. Denn es könnte natürlich sein, also wie gesagt, dieses Epsilon steuert jetzt natürlich, da muss ich, sage ich mal, genau diesen Trade-off zwischen Geschwindigkeit und Genauigkeit machen. So, und das sagt natürlich, wenn Epsilon möchte ich natürlich im Prinzip immer möglichst klein haben. So. Wenn das jetzt hier irgendwie, wenn das Epsilon, wenn es sehr klein wird, hier in dieser Laufzeitabschätzung natürlich so auftaucht, dass dann die Laufzeit riesig groß wird, also irgendwo im Exponenten oder sowas, wenn hier unten sowas wie 2 hoch Epsilon stünde oder sowas, dann wäre es natürlich wieder sehr, sehr schlecht. Dann bräuchte ich, um eine gute Genauigkeit zu haben, sehr viel mehr Laufzeit. Und in diesem Fall verhält sich die Laufzeit halt noch relativ moderat, wenn ich das Epsilon sehr klein wähle. Ja, und diese Klasse schließt sich dann natürlich, oder ist dann hier irgendwie zwischen PO und P-Test zu finden. Und so weiter hier. Okay, ja, dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Und nächste Woche ist die Pfingstwoche, die Exkursionswoche, da finden dann keine Vorlesungen statt. Und danach ist auch wieder Herr Gredel da. Und dann geht's weiter.